Letztendlich fängt man an, immer dann so, sich in seinen Memoiren zu beschäftigen. So die alten Geschichten. Eine alte Geschichte fiel mir neulich ein, wie ich das erste Mal den Heiligen Geist erlebt habe. Ich bin sehr christlich-konservativ aufgewachsen. Das war so die eine Sache und das andere sehr ländlich. Da war nichts los, Totentanz jeden Tag. Da war ein Dorf und sonst war nichts. Und wir hatten so eine kleine Gemeinde. Naja, und alle halben, zweimal im Jahr hat dann irgendwie so die Gemeindebewegung zur Bibelkonferenz eingeladen. Bibelkonferenz. Ihr Lieben, kein Mensch von euch, vielleicht so ein paar Hardcore-Christen, wird das heute noch ertragen. Ne? Früh 2 Stunden Bibelarbeit, mit Nachmittag 2 Stunden Bibelarbeit, so nach einem fetten Essen vor allem, saßt du dann so vor dich hin, abends 2 Stunden Bibelarbeit. Ne? Und ich mit meinen 16 da mittendrin. Das war damals. Also hier fängt da schon manch einer dann nach einer halben Stunde an, mit auf dem Hintern hin und her zu rücken und zu gehen. Aber das war damals Tradition. Glaubt mir, ich kann euch nicht groß sagen, was da gepredigt wurde. Das hast du dann schon 1 Stunde später wieder vergessen, weil es einfach sehr üppig war, das Mahl, was da kredenzt wurde. Man konnte das nicht im Kopf behalten. Aber ich bin da hingefahren, weil es war mal wieder was los. Da gab es mal was. Es war einfach mal eine Abwechslung in meinem tristen Alltag. Und außerdem gab es da nette junge Damen, die mich da immer sehr beschäftigt hatten. Genau, eines schönen Tages, das war bei uns in der Gemeinde nicht so, da gab es nur so die alten Damen, so Mitte 50. Das war damals für mich immer so die Zeit. Ich bin ja jetzt selber so, ne? Aber für mich als Jugendlicher war das natürlich, ach ja, gut. Ne? Da war was los. Und da hat man die 2 Stunden Bibelarbeit früh, Mittag und Abend auch ertragen. Aber eines Tages, wisst ihr, Gott ist so ein herrlicher Gott, der erwischt dich auch, obwohl du mit absolut falschen Motiven dahin gehst. Ne? Und ich saß da so und dann kam ein alter Herr, klein, so ein abgebrochener Klatze, der kam davor, der war wirklich uralt, ne, für mich damals, so 70 oder so. Ne? Also wirklich so ein ganz uralter. Und der stand dann, weiß ich noch, damals gab es doch diese üppigen Pulte, ne? So ein Rüstes, da konnte man richtig mit der Faust draufschlagen und so, die richtig alte Schule. Ne? Und dann predigte der, da las der 1. Korinther 13 vor, über die Liebe. Und dann erzählt er eine Geschichte nach der anderen aus dem Leben, was Liebe ist. Und ich saß da als junger Mann und am Anfang hatte ich erst abgeschaltet und auf einmal, und wisst ihr, ich kann euch nichts mehr groß von der Predigt erzählen, aber ich weiß, ich saß da in meiner Stuhlreihe und ich weiß noch sehr genau, wie mich Gottes Liebe da das erste Mal wirklich erwischt hat. Ich saß da, das ging rauf und runter, das war so tief und ich musste heulen, ne? Mit 16 Jahren, ich musste heulen in der Predigt, mir war das mega peinlich vor meinen Kumpels, ne? Und ich spürte das erste Mal, was Liebe Gottes ist. Das war so tief. Auf einmal, das war wie im Himmel. Auf einmal spürte ich, ey, das ist vollkommen egal, ob du jetzt hier voll den Coolen machst wegen den Mädels. Das war vollkommen auf einmal alles egal. Auf einmal merkte ich, da gibt's einen, der liebt dich. Und wisst ihr, da mit meinen 16 Jahren habe ich gemerkt, das willst du ab sofort immer. Nicht nur auf irgendeiner Bibelkonferenz, sondern das willst du früh, Mittag und abends. Und wenn man solche Geschichten erzählt, dann tun sich immer die Zuschauer oder die Zuhörer in 2 Gruppen spalten. Die einen, deren Blick geht verklärt, lächelnd gen Himmel, der Kenner schweigt und genießt. Und die anderen fangen an zu diskutieren, Gefühlsdusselei und bla 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 und das hast du dir eingebildet und wir brauchen ja einen Glauben, der Fundamente hat und diese ganzen Gefühle brauchen wir ja gar nicht. Aber wisst ihr, das war keine Gefühlsdusselei, das war total real. Ich spürte, wie dieser Jesus auf einmal in mir war und wie der mich durch und durch liebte. Das war so krass, dass ich gemerkt habe, wenn es irgendwas gibt in meinem Leben, auch in meinem frommen Leben, für was es sich lohnt, in die Kirche zu gehen und Christsein zu sein, dann ist es das. Das will ich haben und das will ich viel, viel mehr haben. Und genau darum geht es uns heute. Wisst ihr, ich finde das schade. Manchmal, ich erlebe das ja selber, du gehst in Gottesdienst, gehst auf eine Konferenz, gehst beten, machst und tust und kommst wieder nach Hause und ich sag mal, außer Spesen nichts gewesen. Du hast es nicht erlebt. Du bist nicht satt geworden. Du bist weiter so ein hungrig, wie so ein hungriger Wolf, streifst du durch die Szenerie, sitzt da abends wieder vor deinem Fernseher oder haut sich einen vom Kühlschrank hinter. Was auch immer. Und der Hunger ist nicht weggegangen. Und ich glaube, wisst ihr, das beste Essen für deine Seele ist diese Liebe. Ich glaube, jeder von uns braucht das. Und nicht nur einmal im Jahr und nicht nur einmal am Sonntag, sondern ich glaube, das brauchen wir jeden Tag, diese Liebe von Gott zu erleben. Wir haben eine Zeit, da dachte ich wieder, neulich war ich wieder mal einkaufen und da dachte ich so, diese Frühjahr hat der Supermarkt wieder ein Nagetierproblem. Keine Ratten, keine Mäuse, der Hamster geht wieder um. Ne? Kein Klopapier, ne? Ich weiß nicht. Ne? Wahrscheinlich ist das so, vor der ersten Corona-Welle ist dieses Stapel jetzt alle, jetzt muss man wieder den Stapel wieder hoch machen. Ich habe einen Freund, der saß dann auf dem Klo und konnte seine Hand dann immer ablegen, ne? auf dem Klopapierstapel, ne? von damals. Ne? Der ist Single, ne? Aber man kann ja nie wissen, ne? Klopapier für die nächsten 10 Jahre. Und, aber wisst ihr, ich bin da durchgegangen und dachte so, nee, was wir Menschen brauchen, sind keine 100 Rollen Klopapier, ne? oder 50 Liter Öl, die dann irgendwann wieder ranzig werden. Sondern was du brauchst, ist in dieser krassen Zeit möglichst einen riesen Stapel Liebe. Ne? Da geht es darum, das wirklich sich zu bevorraten. In der Bibel heißt es, dass am Ende der Tage die Liebe bei vielen erkalten wird. Und ich bin kein Prophet, aber ich gebe euch Brief und Siegel. Das wird nicht lange gut gehen. Eines schönen Tages werden die wieder aufstehen, die rummaulen und oh, wir haben die Flüchtlinge und dann wird die Liebe ganz schnell erkaltet sein. Und dann wird man wieder nur auf sich gucken. Ne? Die nehmen ja alle was weg. So ein Quatsch. Die Liebe wird erkalten. Und in dieser Zeit ist es wichtig, dass, vergiss das Klopapier, wir sind irgendwie immer durchgekommen, aber wichtig ist, dass du möglichst viel von dieser Liebe in dir hast. Und das Komische bei der Liebe ist so ähnlich, wie wenn man, mir kam dieses Beispiel, das ist so ähnlich wie mit dem Supermarkt. Das ist ja nicht das Problem, dass es kein Klopapier gibt, sondern es gibt ein Verteilungsproblem. Die kommen ja gar nicht hinterher, das in die Regale aufzufüllen. Und wisst ihr, so ähnlich ist es auch mit der Liebe Gottes. Der Großhandel ist voll. Ne? Liebe bei Jesus ist genug zu kriegen. Na, irgendwie gibt es so ein kleines Verteilungsproblem. Ich kriege das nicht in mich hinein. Ich kann es nicht hierher holen. Ich habe so einen wunderbaren Satz. Da heißt es, auf ihr Durstigen, kommt zum Wasser. Geht los. Auch wenn ihr kein Geld habt. Geht, kauft Getreide und esst. Wer kein Geld hat, versorge sich kostenlos mit Korn. Geht hin und besorgt euch Wein und Milch. Ihr braucht nichts zu bezahlen. Warum sollt ihr euer Geld für etwas ausgeben, das kein Brot ist? Euren Lohn für etwas, von dem ihr nicht satt werdet? Hört zu und esst und eure Seele wird satt werden. Kommt zu mir und sperrt die Ohren auf. Hört mir zu und eure Seele wird leben. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Du sollst satt werden, deine Seele soll leben. Umsonst, alles da, gratis Angebot. Und wisst ihr, ich dachte, was ist das mit der Liebe? Wie kann ich die in mich hineinkriegen? Vielleicht würden viele mir zustimmen und sagen, ja, ich weiß das schon lange, dass ich das brauche. Ich kenne diesen Hunger. Ich kenne, wie ich abends rumkreuche. Meistens ist das abends bei mir jedenfalls, kurz vorm Bett gehen. Wenn du dann rumkreuchst und du merkst diese Seele, Seelenleere. Du hast alles gegeben, du stehst da rum und denkst so, oh, und jetzt? Und dann versucht man seine Seele an irgendwelchen Sachen zu laben. Das macht nicht satt. Das macht nicht satt. Dieses Problem ist doch, wie kriege ich das hier rein? Ne? Wir wissen es ja, okay, der Supermarkt, besser gesagt der Großhandel Gottes, die Kammern sind voll, ist kein Thema. Wie kriege ich das hin? Und wisst ihr, da möchte ich mit euch das heute mal ein bisschen praktisch machen. Ihr habt ja gesehen, alles ist angerichtet, Käffchen ist gekocht, ne? Milch ist da. Ach, Zucker habe ich vergessen. Naja, egal, vielleicht kann auch jemand ohne Zucker hier. Genau. Und ich habe so gedacht, wie kann ich das denn in mein Leben reinkriegen? Früher bei Teen Challenge haben wir mit unseren Kindergruppen immer eine große Not gehabt. Wir haben immer zusammen gegessen und das war das reinste Chaos. Ne? Die kannten das nicht, zu Tisch zu sitzen. Ne? Ich habe da meine Familie besucht, die hatten keinen Tisch. Ne? Muttern hat immer noch gekocht, aber es gab keinen Familientisch, wo man hätte essen können. Ne? Das war so, Muttern kochte, jeder nahm sich seinen Teller und ging in sein Zimmer. Auch die Kinder setzten sich aufs Bett und aß sein Essen. Ne? Und dann habe ich gesagt, Mensch, wir müssen mal einen Tisch. Wollte dir den Tisch schenken. Gab keinen, die wollten keinen Tisch bei sich haben. Ne? Und dann haben wir angefangen bei Teen Challenge, habe ich gesagt, komm, wir bringen denen mal Essmanieren bei. Ne? Wir werden mal Tischknicke einführen und wir werden das mal zusammen üben, ne? wie das funktioniert. Ne? Wie man wirklich gepflegt ist, dass man aufeinander wartet, dass man nicht alles in sich reinstopft und dann einfach vor den Tisch geht, ne? Weil man satt ist und die anderen sitzen da noch und. Wir fangen gemeinsam an mit Gebet und so. Ne? Und dann dachte ich so, ja, aber ich glaube, der Herr Jesus hat uns in der Bibel auch so einen geistlichen Tischknicker gegeben, wie wir satt werden können und wie wir wunderbar satt werden können von seiner Liebe. Und diesen geistlichen Tischknicker, diesen, wie sagen wir, das ist hier der Tisch der Liebe, ne? Hier, zwei Tische der Liebe, das ist pure Liebe hier. Ne? Und ich lade euch heute mal an diesen Tisch der Liebe ein. Und wir wollen mal gucken. Ich habe da eine wunderbare Tischregeln gefunden in der Bibel, wie deine Seele wirklich satt werden kann. Okay, nee, wir fangen mal an. Ich würde einfach nochmal sagen, ich habe hier 4 Plätze. Ne? Also 1,50 Meter Abstand ist das. Ich habe das so ungefähr, also ein Pony würde vielleicht dazwischen passen. Ne? Gibt es 4 Leute, die sagen, ja, ich will heute mal am Tisch der Liebe Platz nehmen. Leute, Koppenrad und Wiese lädt ein, also ich bitte euch. Ja, bitte. Ne? Janice, wunderbar. Mensch, Leute, ihr lasst euch was entgehen hier, das ist vom Feinsten. Ja, es gibt nur Kuchen, wenn man hier vorne sitzt, ne? Das ist so. Ah, wunderbar. Ihr könnt euch frei setzen, also es ist egal, wo ihr sitzt. Ne? Genau. 2 hätten wir noch. Es darf noch getafelt werden. Ah! Nee, eigentlich müsste ja auch noch mal ein Mann jetzt hier kommen. Das ist ja irgendwie, Männer mögen vielleicht nicht so Kuchen. Ja! Wunderbar! Super! Okay, ich würde jetzt mal ganz kurz ein kleines Interview machen. Das, wenn man hier sitzt, muss man da durch. Warum bist du gekommen?
Wegen dem leckeren Kuchen.
Wegen dem leckeren Kuchen. Na, würde ich auch nur deswegen kommen, ne?
Ja.
Einfach hier mitessen. Genau, weil sich keiner traut. Ich bin dabei. Genau. Es gibt ganz viele Gründe, warum man mit da teilnehmen könnte.
Kaffee und Kuchen.
Kaffee und Kuchen. Ich will ganz viel davon haben.
Kaffee und weil Gott heute Morgen meint, ich soll mich beschenken lassen.
Ja. Das war prophetisch. Und jetzt sitzt ihr, deswegen hast du dich gleich gemeldet. Wisst ihr, und da komme ich mit euch mal zu unseren wunderbaren Tischregeln. Da ist es. Tischregel Nummer 1, wie ich wirklich Gottes Liebe in mein Herz kriege. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet werden. Das ist die Doppelregel Nummer 1. Wenn du Gottes Liebe wirklich spüren willst, dann musst du kommen. Und das habt ihr gemacht. Ihr seid glücklich. Ihr seid die Glücklichen heute. Glückspilze. 4 Glückspilze hier bei uns. Wisst ihr, ich habe manchmal so überlegt, es gibt noch, ihr müsst leider noch ausharren, ne? Das geht gepflegt, ne? Wie damals bei uns. Die Jungs, die haben die Krise gekriegt, ne? Das war alles getafelt und da musste gebetet werden und dann musste gewartet werden und das und jenes und die sind verrückt geworden, weil das Essen duftete, aber man durfte nicht reinhauen, ne? Also so ähnlich, ne? Ganz gepflegt heute. Wisst ihr, manchmal habe ich so gedacht, warum wirkt Gott an manchen Orten mehr und an anderen Orten weniger? Du gehst manchmal in bestimmte Kreise, in bestimmte Konferenzen oder einfach nur in bestimmte Gemeinden und du merkst, als würde er hier wohnen. Oder an anderen Orten merkst du so, ja, die Predigt war auch gut, aber wow, ich weiß nicht, kennt ihr das? Ich habe das oft gespürt und dann habe ich mir gedacht, ich kann mir doch nicht vorstellen, dass Gott auf heilige Mauern steht. Dass das irgendwelche Gemäuer sind, da fühle ich mich oft kalt oder was weiß ich, dass Gott sagt, ja, weil das da so schön ist, weil da leuchtet, da so leuchtet, deswegen bin ich da. Wisst ihr, ich habe eine Vermutung. Jesus ist dort, wo Menschen sind mit einem hungrigen Herzen. Da ist er. Und das ist der Grund, warum er manchmal mehr wirkt und manchmal weniger wirkt, weil da einfach der Heilige Geist, glaube ich, der zieht Menschen an, oder Menschen ziehen den Heiligen Geist an, die da sind und sagen, ja, ich bin gekommen, weil ich heute Torte will. Weil ich seine Liebe will. Ich bin heute hier zum Gottesdienst gekommen, weil ich satt werden will. Nicht, weil ich hier bespaßt werden will, weil ich mal wieder eine Stunde hier zuhören will, weil es meine Tradition ist, weil mir Sonntag früh sonst was fehlt. Sondern ich bin einzig und allein hier, ich will ihm begegnen. Ich will seine Liebe erleben, ich will ihn spüren, weil ich es brauche, weil ich gestern wieder versagt habe und mir wieder meine Seelenwampe mit allem möglichen Mist voll gemacht habe. Deswegen brauche ich heute mal was Gutes. Das ist der Grund. Und wenn du mit diesem Herzen ankommst, dann wirst du satt werden. Ne? Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Wenn du Gottes Liebe hast, das ist der Himmel auf Erden. Wisst ihr, ich glaube, viele von diesen Stellen, ich habe die früher immer nur fürs Jenseits so gelesen, ne? Wenn ich dann mal tot bin im Himmel, ich glaube, das Himmelreich kommt hier auf Erden, wenn du seine Liebe hast, weil dann ist er schon in dir. Dann ist es wirklich nur noch ein kleines Umziehen ins Jenseits, dann ziehst du einfach nochmal wieder um. Aber du hast den Himmel schon jetzt hier. Du bist schon voll da drin, du spürst seine Liebe schon. Und ich glaube, das ist eigentlich alles. Wenn ich seine Liebe will, dann muss ich die Hände aufhalten und sagen, ja, ich brauch's, ich schaff das nicht, ich kann nicht lieben. Ich kann mich mal zusammenreißen, ich kann ein guter Junge mal sein, ich kann auch mal ein bisschen nett und sozial sein, aber so richtig diese Liebe. Es geht gar nicht darum, dass ich die weitergebe, sondern ich brauche die erstmal für mich selber. Ich muss erstmal meine Seele selber satt kriegen. Und wisst ihr, ich glaube, das ist so schwierig, sich beschenken zu lassen und mit seinem Hunger dahin zu gehen und sagen, Jesus, ich brauch's. Und vielleicht muss er oder mal sitzen und sagen, ich bleibe jetzt mal hier so lange. Ich bete jetzt so lange, bis ich es wirklich habe. So, manchmal ist es so, man liest schnell die Losung, bup, habe verstanden und dann Kaffee und geht auf Arbeit. Und vielleicht muss man noch mal sagen, Jesus, heute will ich nicht wieder rausgehen aus diesem Zimmer, bis ich wirklich satt geworden bin. Ich brauche diese Liebe. Ganz einfaches Gebet, dass man sagt, Jesus, hier bin ich. Hier bin ich. Ich brauche deine Liebe. Ich schaff's nicht selber. Und hilf mir. Das ist ein Gebet, was ich oft erlebt habe, dass das Jesus erhört. Eigentlich immer. Ich habe sonst mit Gebetserhörung nicht unbedingt immer so viel Erfolg. Aber dieses Gebet, das hat er immer erhört. Vielleicht muss man da auch nicht erst 5 Jahre beten, sondern Jesus freut sich, wenn du kommst und wenn du deinen Hunger bei ihm stillen willst. So, lange Vorrede. Ich will ja jetzt nicht euch zu lange jetzt hier das hinauszögern, ne? Nächster Satz ist, nächste Regel, Tischregel, glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Glücklich sind die Freundlichen und Bescheidenen, denn ihnen wird die ganze Erde gehören. Nun ja, ich würde mal euch das einfach mal überlassen. Ich sage jetzt mal gar nichts. Was würde das denn heißen für unsere wunderbare Festtafel hier, die Freundlichen und Bescheidenen? Wie geht es jetzt weiter? Ich habe auch keine Ahnung. Müsst ihr mal was machen hier? Also Kaffee und Milch ist hier. Alles frei. Ich frag euch ja, ihr müsst aber jetzt irgendwas machen. Ich weiß ja auch nicht. Wir können auch bis um 11 Uhr heute noch hier sitzen. Genau. Den Kuchen lassen wir noch mal ganz kurz. Das ist so der zweite Akt. Ne? Den müssen wir noch mal lassen. Das geht doch nicht so schnell. Genau. Hey, guckt mal, was wir für freundliche und bescheidene Menschen hier haben. Ne? Die gehen los und bedienen und verschenken. Sogar Milch. Herrlich. Wisst ihr, ich glaube, die nächsten Sätze, um Gottes Liebe zu bekommen, ne, da reichen die ersten zwei Sätze. Manchmal ist man traurig. Ihr könnt schon mal Käffchen trinken, schon mal. Ne? Das ist doch schön. Ne? Die ersten zwei Sätze. Manchmal ist man sogar traurig. Manchmal ist man traurig darüber, dass man so leer ist. Und Jesus sagt, Mensch, diese Trauer, diese Tränen werde ich dir stillen. Wenn meine Liebe in dich kommt, dann werde ich diese Tränen stillen. Und eigentlich die anderen Sätze, habe ich empfunden, die sollen eigentlich nur Hunger machen. Dass die Voraussetzung ist, Jesus schenkt es, du musst nur gehen und holen, Hände auf und alles mitnehmen, so wie ihr. Habt da nichts dafür getan, nur gesagt, ja, Torte, wunderbar, ich bin dabei. Und die anderen Sachen, die sollen dir Hunger machen und die dir sagen, Mensch, komm, das kann passieren mit dir, wenn seine Liebe in dich hineinkommt. In anderen Übersetzungen heißt es glücklich, die Sanftmütigen. Wisst ihr, ich denke dann immer an so, das erlebst du oft, ne, im Zug, das ist total nervend für mich. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich älter wäre. Da hast du so eine Mama und so ein kleines Baby und das Baby schreit und schreit und schreit und schreit. Und dann ist es noch affenheiß dazu im Sommer und du könntest explodieren. Ne? Und ich glaube, allen geht das so im Zugabteil. Nur nicht der Mama. Ne? Die sitzt da, gutzi, gutzi, ne? Kraulen. Und du denkst so, warum kann die dir blagen, nicht den Mund zuhalten? Nee, macht Mama nicht. Weil sie das Baby liebt. Ne? Die Liebe ist sanftmütig. Die Liebe hat so ein ganz sanftes Wesen und das will Gott dir schenken. Und wisst ihr, das tut gut, sanft zu sein. Das tut selber gut, das macht selber satt. Wenn ich mich nicht aufregen muss, wenn ich nicht so ein Pult brauche, wo ich raufkloppen kann und da rumhüpfen muss. Glücklich sind die Sanftmütigen. Will dir Jesus schenken, wenn du zu seinem Tisch der Liebe kommst. Das will er dir schenken. Jetzt geht's weiter. Kaffeekuchen ist gerichtet. Jetzt kommen wir zur Hauptsache, Torte. Ne? Da fange ich mal an, müsst ihr wieder überlegen, wie das ist. Ne? Glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden im Überfluss erhalten. Wie könnte man das jetzt interpretieren auf unserer Kaffeetafel? Glücklich die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ihr müsst da irgendwas machen, keine Ahnung, überlegt euch was. Ich habe keinen Plan. Naja, ihr müsst das mal euch hier, oder? So, genau. Wisst ihr, ich mache das ja schon mal. Es ist so klassisches Familiending, ne? Mama schneidet den Kuchen auf, teilt aus. Und mit Argusaugen wird darüber gewacht, dass das Stückchen Kuchen von meinem Bruder nicht unbedingt 2 Millimeter größer ist. Ne? Sondern das ist gerecht. Und falls jemand ein kleineres Stück abkriegt, dann ein Geschrei, das ist ungerecht, das ist ungerecht. Müssen wir jetzt gucken, ob das jetzt hier gerecht ist oder wie auch immer. Ne? Ja, sieht gut aus, ne? Das kann ja noch eine Weile dauern, oder? Aber das riecht gut, ne? Genau. Ja, ne? Also, ihr könnt ruhig auch größer machen, ne? Das steht ja da, dass man im Überfluss erhält. Also, so Überfluss ist das vielleicht nicht so ganz, ne? Okay, alles gut. Ihr müsst es ja mal kosten, ob das gut ist, ne? Genau. Ach Mensch. Du bist glücklich mit dem Kaffee. Okay. Also ihr könnt jetzt mal essen und kosten und jetzt, ihr seht's, und jetzt ist er drin, genau. Und? Passt, ja?
Sehr lecker.
Gute Wahl. Ja, ich wusste es, wo ich den gesehen habe, da drehte mein Auge, genau. Okay, oder? Ach so, muss erst. Genau, genau. Also, wir lassen euch jetzt mal wunderbar hier schmausen. Ne? Gerecht wurde der Kuchen aufgeteilt. Ich glaube, das ist... Okay, aber ist gerecht, ne? Genau. Wisst ihr, ich glaube, dass nach Gerechtigkeit hungern 90% dieser Welt. Aber wisst ihr, Gerechtigkeit, ja, es ist gerecht, genau. Gerechtigkeitsstreben ohne Liebe, das endet oft im Hass. Das endet oft in der Ideologie. Viele Diktatoren haben angefangen, sie wollten für Gerechtigkeit, gerade in der linken Bewegung, die wollten für Gerechtigkeit kämpfen. Und am Ende sind sie selber die größten Ungerechtigkeitsvermittler geworden. Gerechtigkeit ohne Liebe, das endet im Chaos. Aber wisst ihr, wenn ich diese Liebe im Herzen habe, dann habe ich Kummer. Dann habe ich Kummer, wenn ich weiß, Mensch, das ist doch ungerecht. Mir geht's gut und meine Glaubensgeschwister wohnen in der Massenunterkunft. Dann geht es mir schlecht dabei bei diesem Gedanken. Vielleicht kann ich manches nicht ändern, aber trotzdem merke ich, Mensch, ich liebe die. Ich liebe, das sind meine Geschwister. Oder das sind meine Nachbarn, das sind meine Freunde. Und ich merke, wenn ich Liebe habe, dann muss ich nicht irgendwelche Ideologien verbreiten vom Bösen und von den Reichen, die man enteignen muss und was weiß ich. Sondern Gerechtigkeit und Liebe will mich immer in die Tat bringen. Ich habe einen guten Freund, da haben wir mal Kaffee getrunken und dann wollte ich beten und dann sagte ich, bete mit dir nicht zum Kaffee. Und ich sagte, wieso willst du mit dir nicht beten? Und er war Christ. Sagte, du, dein Kaffee für 2,50 aus dem Angebot, ne? Wo dann der Bauer nur 5 Cent fürs Kilo gekriegt hat. Ne? Wie soll ich dafür Gott danken? Seitdem koche ich Fairtrade. Ne? Also nicht, dass ich glaube, dass ich mit Fairtrade die Welt retten kann. Ne? Aber vielleicht kann ich ein Zeichen setzen, dass Geiz eben nicht geil ist. Versteht ihr, was ich meine? Gerechtigkeit hat immer eine praktische Komponente. Gerechtigkeit will immer dem anderen helfen. Will immer losgehen und sagen, ich will, dass es einen Ausgleich gibt. Uns geht's gut hier. Wir haben wunderbaren Kuchen. Da sitzen ganz viele. Der tropft jetzt vielleicht der Zahn, wenn sie da sehen, wie er so lecker schmaust. Ne? Aber wisst ihr, eigentlich ist dieses Bild genau das, was unsere Welt ausmacht. Und wisst ihr, ich predige hier nicht irgendwie eine soziale Revolution oder sowas. Da habe ich genug in meiner Vergangenheit durch. DDR, da ging es immer darum, um Gerechtigkeit. Es geht hier um Liebe. Es geht um Liebe. Aber wisst ihr, das, was wir hier gerade spielen, das ist wirklich so in der Welt. Ne? Da gibt es die 10%, die hauen sich die Torte hinter und der Rest guckt zu. Das ist Realität in dieser Welt. Ne? So ist es. Gucken wir mal alle weiterhin zu. Ne? Also wir haben ja noch einige Tischregeln. Ne? Es geht ja noch, ist ja noch nicht fertig. Ne? Wisst ihr, ich habe manchmal gedacht, ich würde gerne dieser Bergpredigt noch einen Satz zufügen. Darf man ja nicht, ne? Aber der Bibel und so. Aber wisst ihr, mir kam so der Satz, da dachte ich so, glücklich bist du, wenn du reich, wohlhabend und in Luxus lebst. Glücklich bist du, wenn du reich, wohlhabend und in Luxus lebst, denn du kannst schenken, abgeben und helfen. Ist wunderbar, ne? Ist doch wunderbar, wenn ich liebe und ich kann mich verschenken. Wenn ich was habe zu verschenken. Wenn ich selber eintreten kann und sagen kann, Mensch, ich will aus Liebe dafür sorgen, dass ein bisschen mehr Gerechtigkeit herrscht hier auf diesem Planeten. Wir kommen zum nächsten Satz. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Ja, nun haben wir genau das Problem, ne? Unser Weltproblem, ne? Da gibt es die, die fette Torte haben und die anderen, die zugucken bei der Torte. Und ich habe hier noch 12 Teller. Wenn jemand, ja, alle Freiheit, vielleicht mit Maske, da kann vielleicht auch Barmherzigkeit euch widerfahren. Ne? Das, wisst ihr, ich glaube, Barmherzigkeit ist die nächste Stufe der Gerechtigkeit. Barmherzigkeit ist Gerechtigkeit in Liebe. Gerechtigkeit kann man auch machen, indem man durchrechnet und sagt, okay, wir schneiden jetzt ein Stückchen Kuchen, so und so. Aber Barmherzigkeit ist mehr als Gerechtigkeitsstreben. Barmherzigkeit, das ist ein erbarmtes Herz. Da ist das Herz dabei beteiligt. Da sehe ich jemanden und spüre, fühl das richtig. Fühle, Mensch, der braucht jetzt mein Erbarmen. Vielleicht fühlt ihr das ja, wer jetzt euer Erbarmen braucht, keine Ahnung, bei der Torte. Ne? Keine Ahnung, ob er das fühlt. Ne? Das ist jetzt eure Aufgabe, so Erbarmen zu fühlen, ein erbarmendes Herz zu entwickeln. Das ist vielleicht so die große Herausforderung jetzt. Ne? Ich kann da mal weitermachen. Ne? Was es heißt, Barmherzigkeit zu leben und zu erleben. Und wisst ihr, es ist im Leben vielleicht auch so. Barmherzigkeit, da hast du Erbarmen und du stellst fest, mein Kuchen hat vielleicht auch nur 12 Stückchen. Ich kann nicht alles satt machen. Aber da, dem Paul, dem habe ich satt gemacht heute. Und die schmeckt, genau. Vielleicht kann ich mit meinen 5 Broten und 2 Fischen, mit meinen kleinen Sachen, kann ich vielleicht nicht die ganze Welt sättigen. Aber ich kann 12 Leuten ein Stückchen Torte geben. Wunderbar, siehst du? Das ist Barmherzigkeit. Ich glaube, dass Gott uns diesen Stress wegnimmt und sagt, du musst jetzt alle retten. Du musst allen helfen. Die Not ist so groß. Ich glaube, die Not ist nicht der Ruf. Sondern da sehe ich den einen vor mir. Und da sehe ich die Frau vor mir. Und dann sehe ich das Kind vor mir. Und dann merke ich auf einmal, wie es in meinem Herzen schlägt, wie die Liebe mich dahin bringt. Und wie ich merke, Mensch, jetzt muss ich handeln. Und dann habe ich vielleicht heute einem Barmherzigkeit widerfahren lassen. Aber der eine freut sich, oder da, ne? Und genießt das Stückchen und freut sich, dass er heute von dir geliebt wurde. Wisst ihr, ich habe gemerkt, wenn Barmherzigkeit losgeht, wenn Barmherzigkeit in Aktion kommt, wie auf einmal Liebe Gottes dich durchfließt. Barmherzigkeit, wenn du das nochmal erleben willst und sagen willst, ich brauche es heute brauche ich diese Liebe. Ich habe viele Tage oft gedacht, jetzt musst du mal richtig Bibel lesen und beten. Manchmal kommt dann Liebe Gottes auch. Aber ganz oft habe ich erlebt, es kam auch nichts. Aber dann gibt es Situationen, da habe ich es wirklich gemerkt, jetzt kommt Gottes Barmherzigkeit, jetzt kommt Gottes Liebe. Da hatten wir zum Beispiel eine ukrainische Familie bei uns. 4 Kinder, eine Frau. Und dann sitzen wir da zusammen, haben Frühstück gegessen und Silke holt die Gitarre raus. Und auf einmal kam es wieder, diese Liebe. Das floss, ich musste mit den Tränen kämpfen und ich spürte es wieder, wie damals auf der alten Bibelkonferenz. Ich spürte, wie Gottes Liebe zusammenkommt und uns verbindet. Oder da stehe ich auf der Straße mit einem Mann, der kann ganz schlecht Deutsch. Und dann frage ich ihn, wollen wir zusammen beten? Und dann greift er meine Hände und fängt an, das Vaterunser zu beten. Und während wir das Vaterunser beten, da kommt Gottes Barmherzigkeit. Und da fließt diese Liebe. Und wir sitzen da und wir heulen beide zusammen. Beide heulen wir da, der obdachlose Mann und ich. Weil Gottes Liebe uns auf einmal so ergreift. Und wisst ihr, wenn ich anfange, diese Liebe sprudeln zu lassen, ich glaube manchmal, das ist wie so ein Pilgerweg der Liebe. Das fängt vielleicht an, dass ich sage, ich möchte Gerechtigkeit. Ich will nicht nur die ganze Torte für mich haben. Ich sehe, da gibt es viele, die würden auch gerne ein Stückchen Torte haben. Und wenn das weitergeht, und wenn ich sage, Mensch, Barmherzigkeit, ein erbarmtes Herz, dass die Liebe weiterfließt und sagt, nicht nur, oh, hier hast du ein Stück, sondern ich merke, da stehe ich vor einem und merke, oh, geht alles durch, kennt ihr das? Da ist einer, ich merke, da ergreift mich Gottes Erbarmen. Die letzte Sache. Glücklich sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Es gibt doch viele Sachen. Die Friedfertigen. Aber wir lassen uns mal mit unserem Tischknicke hier bewenden. Wenn man jetzt hier so sitzt, das reine Taschentuch, ihr beiden könnt euch vielleicht in die Augen gucken. Da ist nichts zwischen euch. Na, der Leuchter steht dazwischen. Ne? Aber er leuchtet vielleicht so schön das Gesicht. Ein reines Herz haben. Wisst ihr, früher, wie oft habe ich das Abendmahl ausfallen lassen? Weil ich immer nur daran dachte, wo ich wieder im Schweinestall rumgekrochen bin. Weil ich mich immer schmutzig fühlte. Weil ich immer dachte so, Mensch, ach, ein reines Herz, wann habe ich das denn schon mal? Ne? Die Minuten und Tage, wo ich ein wirklich absolut reines Herz hatte, na, da reichte drei Finger vielleicht, ne, wenn man es zusammengezählt hat. Und wisst ihr, da sitzt man da und denkt so, ich bin immer unwürdig. Bis ich irgendwann gemerkt habe, Mensch, Gottes Liebe und Gottes Sanftheit. Gott ist nicht der, der mit dem Knüppel reinhaut, wenn du es nicht hingekriegt hast. Der mit dem Finger auf dich zeigt, ey, du mit deinem Gewand, guck mal deine Flecken an. Gottes Sanftheit. Gottes Gerechtigkeit, er ist deine Gerechtigkeit geworden. Er hat gerecht gemacht dich. Er hat abgegeben von seiner Heiligkeit. Er hat Vergebung geschenkt. Seine Barmherzigkeit. Barmherzigkeit hast du nicht verdient. Es waren so viele hier, die Kuchen hätten wollen. Du hast eins gekriegt, das ist Barmherzigkeit. Das ist Glück, kannst dich glücklich preisen. Das ist Glück. Ne? Glückspilz. Das schenkt dir ein reines Herz. Du kannst ihn schauen. Wisst ihr, ich merke das manchmal, wenn diese Liebe über dich kommt, wenn sie dich berührt, dann merkst du auf einmal, du guckst Gott in die Augen. Du fühlst wie er. Ich stand manchmal bei einer Beerdigung von Menschen von der Straße, die wir lange begleitet haben, und mir kamen die Tränen, weil ich einfach Kummer hatte. Und manchmal hatte ich das Empfinden, dass Gott daneben sitzt, dass Jesus daneben sitzt und mitweint. Mitweint, weil der Teufel einen Menschen wieder kaputt gemacht hat. Wenn du mit Jesus in dieser Liebe gehst, wenn seine Barmherzigkeit dich überwältigt, dann empfindest du so. Dann empfindest du auch manchmal die Ablehnung. Ich habe manchmal da gestanden, nachdem wir auf der Straße eine Predigt gehalten haben, und ich war total frustriert, weil die Leute dazwischen gerufen haben und was weiß ich, Chaos. Das ist ja nicht immer, dass sie nur alle, der Meister rief und alle kamen. Ne? Also die Tage, die, ne? Sondern oft ist ja Chaos. Keiner will zuhören, die Hunde bellen und du denkst hinterher, das kann ich mir auch sparen hier. Ne? Und manchmal, wenn ich dann die Bibel zumache, habe ich das Empfinden gehabt, dass Gott sagt, ja Martin, ich bin auch traurig. Weil die haben nicht dich abgelehnt, die haben mich abgelehnt. Die hätten heute die Chance haben können, umzukehren, ein neues Leben zu kriegen. Die wollten so leider nicht. Und wisst ihr, ich spüre das, dass in dieser Liebe, wenn du diese Liebe mit Jesus hast, kannst du irgendwann kommst du dahin, dass du merkst, wir sind eins. Wir gucken uns in die Augen. Wir empfinden genauso. Wir empfinden diese Barmherzigkeit, wir empfinden den Schmerz, wir empfinden den Trauer, den Jesus eigentlich spürt. Das alles macht die Liebe. Das alles passiert, wenn du an seinem Tisch Platz nimmst. Und das ist vielleicht, das ist gar nicht vielleicht, das ist gar nicht kompliziert. Ganz einfach. Wer will, hier bin ich. Ich esse und nehme umsonst. Das ist es. Und ich wollte dir das nochmal so mitgeben. Geh da nicht einfach nur so vorbei und denk, naja, okay, hat wieder mal nicht geklappt. Oder bin weiterhin durstig, weiß nicht, wie ich an diese Liebe rankomme. Ich glaube, das Dreh- und Angelpunkt, den wir brauchen in unserem Leben, ist diese Liebe. Und ich glaube, bleib dran. Sag, wie damals der Jakob, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Geh da weiter durch und sag, Jesus, ich will das aber. Ich will an deinem Platz, an deinem Tisch Platz nehmen. Ich brauche diese Liebe, ich brauche sie heute. Und ich sage euch, ich bin hundertprozentig sicher, Jesus liebt, wenn Menschen so zu ihm kommen. Der will das. Und das wollte ich dir mal sagen. Nicht frustriert sein, wenn es vielleicht heute mal nicht wird. Wenn du merkst, oh, heute wollte er mich nicht an seinem Tisch haben. Doch, der will dich an seinem Tisch haben. Weitergehen und sagen, Herr, meine Hände sind so leer. Ich habe Trauer darüber. Glücklich, die trauern. Ich bin so traurig, dass mein Zustand so ist, wie er ist. Ich brauche mehr davon. Und bitte, Jesus, gib mir mehr. Ich bete zum Schluss. Herr Jesus, da sind wir. Wissen alleine hilft gar nicht. Wissen alleine hilft gar nicht, Jesus. Da ist unser Herz, wir halten dir unser Herz hin, unsere Seele hin, unser ganzes Leben hin. Ich bete, fülle es, Jesus. Wir brauchen diese Liebe in dieser wilden Zeit, in dieser chaotischen Zeit. Das Einzige, was uns helfen kann, ist deine Liebe. Diese Verbindung zu dir, Herr Jesus, ich bete, dass wir diese Liebe bekommen. Gieß deine Liebe aus über uns. Ich bete es wirklich von ganzem Herzen. Wir müssen diese Liebe erleben. Gib diese Liebe in uns. Herr Jesus, an der Liebe sollen sie erkannt werden. Ich bete, dass wir eine Gemeinde der Liebe werden, wo man das erkennt, wo eine Liebe untereinander ist, eine Liebe, die hinausfließt zu unseren Nachbarn, in unsere Stadt, in unseren Bezirk. Ich bete, Herr Jesus, gib uns diese Liebe. Gib uns diese Liebe. Herr, wir wollen das erleben. Wir wollen das erleben. Wir wollen uns dir hingeben. Wir wollen Menschen sein, die für Gerechtigkeit sich einsetzen. Wir wollen Menschen sein, die barmherziges Herz haben. Herr, wir wollen sanft werden. Wir wollen absolut sanft werden, Herr. Herr Jesus, wir beten darum. Herr, wir wollen dieses reine Herz. Wir wollen dich schauen. Wir wollen ganz nah bei dir sein, Jesus. Ich sag dir das nochmal, Jesus. Wir lieben dich. Ich liebe dich. Wir lieben dich, Jesus. Amen.